Hallo bei der Biofleisch-Podcast, wo Haltung für Geschmack sorgt, dem Podcast der Plattform biofleischinfo.at. Hier geht's darum, nachhaltige Landwirtschaft, Tierwohl und zukünftige Ernährung auf verschiedensten Ebenen zu betrachten. Darum kommen hier Menschen zu Wort, die wissen, worauf es ankommt. Mein Name ist Sarah Halbmeier-Zoglauer. Ich spreche mit Experten und Expertinnen aus verschiedensten Branchen. Heute zu Gast ist Christine Resch-Wöhran, Geschäftsführerin von Bioschwein Austria, der größten Vermarktungsorganisation für Bioschweine in Österreich. Wir sprechen heute über das Thema Tierwohl. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Seit 2016 sind Sie schon Teil des Teams von Bioschwein Austria, seit letztem Jahr auch Geschäftsführerin. Was ist denn da Ihr zentrales Anliegen, auch Ihr persönliches Anliegen in der Bioschweinehaltung?
Bioschwein Austria ist eine Vertriebs GmbH, eine Plattform für Lieferantinnen und Lieferanten auf landwirtschaftlicher Ebene, aber auch genauso für Kundinnen und Kunden, die hauptsächlich Bio einkaufen oder auch gemischte Produkte, also sowohl Bio als auch konventionell einkaufen. Wir sind Ansprechpartnerin für den Handel und wir verstehen uns als Drehscheibe für die Bio-Schweinehaltung. Wir sind als Berater auf Beraterebene bei den Bauern unterwegs, genauso auch, aber auch als Informanten oder Informierende, was die Konsumentinnen anbelangt und auch die den Verarbeitungsbereich.
Und wenn es um Sie ganz persönlich geht, was ist Ihnen in diesem Bereich besonders wichtig oder was macht Ihnen an dieser Arbeit besonders viel Spaß?
Für mich als langjährige Bio-Konsumentin und überzeugte Bio-Genießerin ist es eine große Freude, in diesem Bereich arbeiten zu können.
Wir haben es quasi schon ein bisschen gehört, eines Ihrer zentralen Anliegen auch bei Bioschwein Austria ist es, die Bio-Schweinehaltung mitzugestalten, auch weiterzuentwickeln. Tierwohl, das wird da natürlich ganz groß geschrieben, spielt eine ganz wichtige Rolle. Darum gleich meine Frage, was bedeutet denn Tierwohl in der Bio-Schweinehaltung konkret und wie unterscheidet sie sich von konventionellen Haltungsformen, damit Sie da vielleicht gleich ein bisschen für Aufklärung sorgen?
In diesem Fall möchte ich viel weiter ausholen, also nicht direkt jetzt gleich auf die Haltungsform eingehen, sondern einmal sagen, dass Biolandwirtschaft sich grundsätzlich sehr nun auch nicht entscheidet von der konventionellen Landwirtschaft, weil sie ja durch eine Bio-Verordnung gesetzlich geregelt ist. Die Biolandwirtinnen müssen sich einmal im Jahr mindestens kontrollieren lassen durch eine staatlich anerkannte Biokontrollstelle. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich kann irgendwas verstecken, sondern es muss wirklich vom Einkauf des Futtermittels bis zum, wenn wir jetzt bei den Schweinen bleiben, bis zum Verkauf, der ganze Weg dieser Inputs bzw. auch der Haltung der tierärztlichen Behandlungen muss dokumentiert werden. Ganz abgesehen davon, was Sie angesprochen haben mit dem Tierwohl, was die Tierhaltung anbelangt, das ist auch gesetzlich geregelt. Aber im Biobereich geht es um eine Ganzbetriebsumstellung und es ist ein Prozess, der beobachtet und kontrolliert wird und nicht nur rein die Haltung. Es ist viel darüber hinaus. Es wird die Landwirtschaft, also die Pflanzenproduktion ist natürlich biologisch. Es ist dort kein Einsatz von chemisch-synthetischen Düngemitteln oder Pflanzenschutzmitteln erlaubt und so weiter. Und also das vieles, was anders ist.
Und um noch einmal gezielt auf das Thema Tierwohl zu sprechen, zu kommen, wie kann man das jetzt auf einem Biobetrieb, wie wird das da anders gestaltet als auf einem konventionell geführten Hof?
Beginnend dabei, dass einmal die Fläche, die dem Schwein zur Verfügung steht, ungleich größer ist, geht es jetzt bei einem Tierwohlstall, wenn Sie das immer so wieder betonen, geht es jetzt darum, dass den Bedürfnissen der Schweinen gerecht, also die Einrichtungen gerecht werden. Das beginnt aber eben im Biobereich im Vergleich zu konventionellen Betrieben, die auch nach Tierwohlkriterien, also gibt es ja durchaus auch, die solche gehalten werden, beginnt eben schon bei der Zuchtsau. Es ist im Biolandbau verboten, eine Zuchtsau in einem Käfig zu halten, wenn sie abferkelt oder auch säugt. Das ist ein großes No-Go. Die Ferkel selber werden dann unter Betäubung kastriert, mit Schmerzmittel und betäubt. Das ist auch ein Unterschied. Jetzt vielleicht im Tierwohl ist das auch schon bei diesen Private Labels, aber grundsätzlich haben wir damit angefangen im Biobereich. Es werden die Schwänze nicht kupiert, sprich abgeschnitten bei den Ferkeln, und es dürfen auch nicht die Eckzähne gekappt werden. Man sagt, ja, im konventionellen Bereich ist Schwänze kopieren grundsätzlich auch verboten, aber aufgrund der sehr engen Haltungsbedingungen in den Ställen wird es oft vorsorglich schon gekappt, und ich kenne kein konventionelles Schwein, außer in den Tierwohlstellen, das einen Ringelschwanz hat. Aber an diesen Kriterien erkennt man auch ein Bioschwein, nämlich an dem Ringelschwanz, an den Haltungsbedingungen, an den, es hat mehr Platz, es kann seinen Bedürfnissen nachgehen, und man erkennt es auch, weil es ein bisschen schwerer sind.
Ich möchte hier noch einmal näher auf die Bioschweine eingehen. Welche Maßnahmen tragen denn am meisten dazu bei, dass Bioschweine wirklich ein artgerechtes Leben führen? Sie haben es schon gesagt, die Schwänze werden nicht kopiert. Aber welche Rolle spielen generell noch einmal Haltung, Fütterung und auch der Weidezugang?
Also der Weidezugang ist ja nur dann möglich, wenn Schweine in Freilandhaltung gehalten werden. Das ist ein sehr geringer Prozentsatz bei uns in Österreich. Die meisten Schweine sind in einem normalen, also in einem nach Biokriterien erbauten Biostall gehalten, wo wie ich vorhin schon gesagt habe, wo den Bedürfnissen der Schweine nachgekommen werden kann. Ein Schwein ist ein sehr reinliches Tier. Es braucht einen Platz zum Schlafen. Es wühlt gerne im Stroh und macht sich dort sein Bettchen. Es ist ein sehr soziales Tier. Es will mit anderen in einer Gruppe gehalten werden. Es ist ein Tier, das gerne an einem speziellen Ort isst und dort aber auch trinkt und auch dort abkotet, sprich seinen Bedürfnissen da nachkommt. Und das ist eben die Krux bei der ganzen Sache, dass man den Stall dann so baut, dass es zum einen dem Tier gut geht, aber auch, was wichtig ist, dem Bauer gut geht im Management, dass er dann den Mist gut entsorgen kann. Es bringt nichts, wenn der Bauer sehr viel Arbeit hat mit dem Stall, weil er muss natürlich durch die Fütterung, muss er ohnehin mindestens einmal hineingehen, weil er ja auch einstreuen möchte und auch wieder den Mist entsorgen wird. Aber das Wichtigste ist eigentlich die Mensch-Tier-Beziehung, wie es eigentlich überall sein sollte. Mhm. Und deswegen ist es gut, wenn man den Stall so baut, dass man sehr effizient arbeiten kann.
Sie haben es vorher, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt, dass eher wenig Bioschweinhaltung in Österreich passiert. Habe ich das richtig verstanden?
Das auch, ja. Ungefähr 3% aller Schweine sind Bioschweine. Mhm. Allerdings 25% der schweinehaltenden Betriebe sind Bio. Sprich, wenn man sich das vorstellt, es gibt viele kleinstrukturierte landwirtschaftliche Betriebe, die Bio-Schweine halten. Das ist das Besondere auch im Biolandbau oder in der Bioschweinehaltung in Österreich. Es ist nicht so wie im konventionellen Bereich, dass man immer mehr Schweine braucht, um überleben zu können. Also man muss nicht wachsen oder weichen, so wie es wir heute im konventionellen Bereich oft erleben, sondern es ist so, dass man eben, je nachdem, jedem wie es passt, kann er seine Größe so gestalten. Wir haben auch über den Lauf der letzten Jahre beobachtet, dass die Anliefermengen, also die durchschnittliche Größe, hat sich eigentlich nicht geändert bei unseren Lieferanten. Wir haben um die 350 Lieferantinnen und Lieferanten. Dazu zählen ein gutes Drittel Zuchtbetriebe, ein gutes Drittel sind Betriebe, die sowohl züchten als auch mästen. Wir reden da von kombinierten oder geschlossenen Betrieben. Und das letzte Drittel sind eben nur unter Anführungszeichen Mastbetriebe, die von den Zuchtbetrieben die Ferkel kaufen. Es ist ein kleiner Betrag, das haben Sie schon recht, aber wir haben zu tun, die Tiere oder den österreichischen Markt, die Nachfrage momentan zu versorgen. Aber wir sind zuversichtlich, dass das bergauf geht. Und es dauert immer eine gute Zeit, bis ein Betrieb von der Idee, dass er umstellen möchte, auch dann wirklich Schweine liefern kann. Und diese lange Wartezeit hinsichtlich Baugenehmigungen, dann tatsächliches Umbauen, dann, wie es jetzt bei den Zuchtsauen ist, dass man die einmal bekommt, dass man die belegt, dass die abferkeln, dass dann die Ferkel auch verkauft werden können, hat schon eine Wartezeit bis zu 4 Jahren zur Folge. Deswegen ist jetzt auch nicht da, auch wenn sich jemand entscheidet, dass er Bio macht, ist er jetzt nicht gleich lieferfähig. Aber ich glaube, Sie haben vorher die die Freilandhaltung ansprechen wollen, dass das sehr wenig, das sind tatsächlich auch von unseren Betrieben sehr wenige Betriebe, weil das gerade hinsichtlich der afrikanischen Schweinepest, die ja eine Seuche ist, die sehr, sehr unangenehm wäre in der Auswirkung, oder wo man, wo auch Vorgaben sind aufgrund der Schweinegesundheitsverordnung, da muss man bauliche Maßnahmen treffen, um dann auch jederzeit die Schweine abgrenzen oder einsperren zu können, also einsperren, absondern zu können. Und das ist sehr aufwendig und ist auch, ich glaube, die Freilandhaltung ist auch jetzt wirklich, das muss für die Gegend passen, muss für den Betrieb passen, ist jetzt eben nicht so üblich bei uns in Österreich. Das ist in Norden Europas verbreiteter.
Okay. Und warum entscheiden sich dann LandwirtInnen dazu, auf Bio in der Schweinehaltung umzustellen?
Ja, wie vorher schon gesagt, ich glaube, dass wirklich für viele das Argument ist, generell einmal mache ich konventionelle Landwirtschaft weiter. Jetzt, wenn ich ein Schweinebetrieb bin, es kommt da irgendwann einmal das Verbot der Spaltenböden, reise die raus oder bleibe dabei und baue um. Also reise ich es raus und baue um oder höre ich auf. Das ist eine Möglichkeit, dass wer sagt, wenn ich jetzt schon umbaue, dann mache ich gleich was anderes. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ich ein Milchviehbetrieb bin, wo jetzt, also bereits Bio, der vielleicht jetzt nicht sehr, sehr einen guten Absatz gehabt hat oder gute Preise gekriegt hat für die Biomilch, dass ich da dahingehend auch schaue, dass ich mein anderes Standbein suche, beziehungsweise habe ich vielleicht Probleme, weil ich meine Tiere nicht direkt in die Weidehaltung geben kann, was eben auch Vorgabe ist. Also es gibt individuelle Gründe, glaube ich, warum Betriebe umstellen. Wir haben zum Beispiel, die Firma Sonnberg in Unterweißenbach ist ja ein großer Schlachtbetrieb und der Gründer dieser Firma ist der Manfred Huber. Der hat mir zum Beispiel erzählt, sein Grund war damals, dass er bemerkt hat, dass er hat einen Bach, also er selber hat eine Landwirtschaft gehabt, hat aber seine Flächen verpachtet und dann hat er gesehen, wie der Bauer mit dem konventionellen Düngerfass über seinen Hausbrunnen drüber fährt und er hat damals kleine Kinder gehabt. Und dann ist ihm bewusst worden, das will er nicht. Ja. Er will das Gute für seine Kinder. Und ich glaube, dass gerade viele Leute, das war bei mir auch so, wenn man Kinder hat, dann fängt man einmal alles zu neu zu überdenken an und will wirklich nachhaltig Gutes für die eigenen Kinder und auch für sich selber letztendlich. Und das, auch das ist ein Beweggrund, warum manche Betriebe umgestellt haben. Also, sehr, sehr vielseitig.
Aber dass es bei jedem irgendwie so einen Aha-Moment gibt.
Wird auch dabei sein, genau. Und was ganz interessant ist bei diesen 350 Lieferantinnen und Lieferanten, dass tatsächlich viele, die am Anfang, unsere Firma gibt es jetzt, kann ich nachher noch ein bisschen erzählen, gibt es schon sehr lange, also um die 20 Jahre. Und diese Betriebe, die am Anfang dabei waren, die sind immer noch bei unseren Lieferanten. Also diese Entscheidung, wenn dir mal gefällt ist, dass man Bio-Schweine hält, dann muss man sagen, dann bleiben wirklich die meisten sehr dabei.
Das heißt, unterstützt eure Firma dann auch die Bio-Schweinehaltung?
Genau, wir haben eine Beraterin, die Sonja Wilczek, die schon sehr lange in diesem Bereich tätig ist. Die hat Landwirtschaft studiert und ihr Doktorat auch in dem Bereich geschrieben, war dann lange bei Bio Austria und die haben wir dann vor einigen Jahren für uns gewinnen können. Und die hat viele hunderte Betriebe schon gesehen und die steht den interessierten Landwirtinnen, die umstellen wollen, mit Rat und Tat zur Seite. Schaut sich die Gegebenheit vor Ort an, überprüft die Stallbaupläne, wenn es schon welche gibt, oder gibt ihre Inputs dazu oder entwirft mit dem Bauer gemeinsam auch Vorschläge. Also das ist ganz klasse. Wir haben ein großes Netzwerk. Das war das, was ich am Anfang auch gesagt habe mit unserer Plattform. Wir haben einen Tierarzt zum Beispiel, der Dr. Werner Hagmüller, der selber auch Schweine hält und der uns da auch für unsere Bäuerinnen und Bauern mit einem Servicetelefon zur Verfügung steht. Wir haben eben, wie gesagt, ein Netzwerk aus sehr kundigen oder mit sehr kundigen Personen.
Ja, aber das ist sehr, sehr sinnvoll, wenn ich das so sagen darf, weil wenn das trotzdem nur ein kleiner Bereich ist, dann weiß man einfach, hier kann ich mich hinwenden, da gibt es verschiedenste Experten, die mich unterstützen, ja. Expertinnen, die mich unterstützen. Genau.
Durchaus, aber die Investitionskosten und auch die alles ist zu hoch, zu kostspielig, um da irgendwie fahrlässig arbeiten zu können.
Kommen zu euch auch Landwirte und Landwirtinnen, die umstellen möchten oder haben die alle schon umgestellt?
Es gibt ganz wenig konventionelle Betriebe, die, also es gibt viele, die Interesse zeigen, aber es gibt dann leider doch sehr wenige, die tatsächlich umstellen. Dazu gehören, wie ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel diese Betriebe, die Vollspaltenböden haben und überlegen, wie sie zukünftig weiterarbeiten. Es ist, glaube ich, wirklich eine andere Welt, die Bio-Schweine-Welt. Es fängt schon einmal an, jetzt wie vorher gesagt, wie bei der Haltung und auch, dass man mit Stroh arbeitet und dass man den Mist eben auch vielleicht mit einem Schublader oder auch mit der Hand, wie es manche machen, entsorgen muss. Ich glaube, dass das mitunter der Hauptgrund ist, weil sich viele schwer vorstellen können, da jetzt einen neuen Zugang zu haben. Und es geht eben um eine Ganzbetriebsumstellung.
Okay, also dieser Umstieg ist für viele einfach sehr kompliziert und vermutlich auch sehr kostenintensiv. Wie ist es dann generell, wenn wir schon beim Thema Geld gelandet sind, wie kann man sich den Verdienst eines Biolandwirts im Vergleich zum konventionellen Landwirt vorstellen? Ist das für die, ich sage jetzt mal, konventionellen Landwirte auch Thema, warum sie dann nicht auf Bio gehen? Oder?
Genau. Ja, es ist so, dass im konventionellen Bereich die Schweinepreise fast wöchentlich schwanken. Und wir aber eben uns komplett abgekoppelt haben von dieser Preisgestaltung. Im Biobereich sind wir bemüht, oder beziehungsweise haben wir das auch die letzten Jahre bewiesen, dass wir haben einen fixen Preis, den wir einmal im Jahr bestmöglich der Inflationsrate angepasst erhöhen, sowohl für die Landwirtinnen und Landwirte als auch für unsere Kundinnen und Kunden. Dieser Preis ist eben das ganze Jahr gleich und der Mastschweinepreis ist fix gekoppelt oder anders gesagt der Ferkelpreis, weil ich muss ja Ferkel einkaufen, um dann diese aufzumästen, um letztendlich dann die Mastschweine verkaufen zu können. Der Ferkelpreis ist fix gekoppelt an den Mastschweinepreis. Da gibt es einen Faktor, der wird auch wie immer wieder überdacht und kalkuliert, wo eben verschiedenste Kosten einfließen in diese Überlegung, wie man diesen Faktor gestalten soll. Und insofern ist es ein in sich greifendes System zwischen Zucht und Mast. Und das ist eben so wichtig, weil das eine Solidarität bedeutet, wo alle an einem Strang ziehen. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann versteht man auch vielleicht, warum es manchmal nicht unbedingt eine Preiserhöhung gibt, obwohl vielleicht der Markt jetzt gerade recht gut läuft. Auf der anderen Seite kann man dann auch den Preis stabil halten, wenn der Markt nicht so eine große Nachfrage zeigt. Mhm. Und das hat sich jetzt gerade nach Corona, haben wir leider eine hohe Produktion gehabt und die Nachfrage ist aufgrund der hohen Inflation leider sehr gesunken. Da haben wir sehr viel einfrieren müssen, haben aber dennoch den Lieferantinnenpreis halten können. Ich muss zwar zugeben, wir haben einmal den Preis nicht erhöht auf Lieferantinnenseite, aber dafür haben wir den Preis halten können. Im konventionellen Bereich wäre er natürlich gesunken. Das ist eben ein Ziel, dass wir da stabil bleiben.
Ich würde gerade sagen, man hat dann zumindest auf gewisse Weise etwas, auf das man sich verlassen kann. Ich möchte dann noch kurz auf die KonsumentInnenseite schauen. Wie können denn KonsumentInnen sicherstellen, dass sie mit ihrem Kauf dann tatsächlich eine artgerechte Haltung unterstützen?
Wir haben eingangs von unserem Gespräch immer wieder über Tierwohl gesprochen. Und ich habe aber auch gesagt, dass Bio sich eben von diesem Private Label, sage ich jetzt einmal, von diesem Marshall Tierwohl dahingehend unterscheidet, dass die Bio-Haltung eben einer Verordnung folgt und die dann auch jährlich kontrolliert wird. Die Bio-Produkte, die eben staatlich kontrolliert sind, weisen das EU-Bio-Logo auf. Das ist so ein grünes, rechteckiges Logo mit so einer blattähnlichen, so ein Muster ist da drauf. Darunter steht auch die Biokontrollstelle. Wenn dieses Logo auf einem Produkt drauf ist, dann kann ich mir 100% sicher sein, dass das ein Bioprodukt ist und dass da auch die Vorgaben wenn wir jetzt gerade vom Schweine, von der Bioschweinehaltung sprechen, die Vorgaben eingehalten werden, dass das Schwein unter diesen Bedingungen gehalten worden ist. Beim Tierwohl, da gibt es natürlich dann das Armer-Gütesiegel oder so, die auch Kontrollen haben, aber das sind halt trotzdem keine staatlichen Kontrollen. Das ist immer eine privatrechtliche Geschichte und mag schon auch sein, dass da natürlich auch der Handel drauf schaut, dass das alles eingehalten wird. Aber ich glaube immer, dass wenn es von höherer Instanz und einer EU-weiten Gesetz, einem Gesetz folgt, dass das durchaus höhere Akzeptanz hat.
Aber das heißt, als Konsument, Konsumentin einfach wirklich Augen offen halten und falls man sich nicht sicher ist, nochmal gezielt nachfragen.
Einfach nachfragen.
Das macht dann einfach Sinn.
Genau.
Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass viele so einen Bio-Aha-Moment haben. Das frage ich jetzt Sie quasi auch. Warum ist denn Bio für Sie mehr als nur ein Label? Was macht denn aus Ihrer Sicht den größten Unterschied?
Was ich eben so großartig finde an Bio ist, dass es da um einen Prozess geht und nicht um ein kleines Fragment in einer Prozesskette, in einer Produktionskette. Und dass das einfach einen Sinn macht, dass das wirklich vom Getreidekorn, das nicht gebeizt ist, also vom Samenkorn, das schon von einer Biopflanze kommt und eben nicht mit irgendwelchen Chemikalien behandelt ist, wo man einfach schauen muss, dass der Boden entsprechend aufbereitet wird und auch dann die Pflanzenproduktion entsprechend begleitet wird, über das Futter, über das Tier, das das Futter dann isst, bis hin zu mir, bis ich dann eben am Teller habe, dass das ein durchgängiger Prozess ist, der wirklich, wo man sich bei der Kontrolle auch darauf verlassen kann und wo an übermorgen gedacht wird und nicht nur jetzt an das immer mehr und immer schneller und immer mehr Inputs, damit noch mehr rauskommt. Ich glaube, dass das allalong keine Zukunft hat. Und das ist wie bei vielen Dingen, das schnelle Fast and Furious, das kann nur irgendwann gegen die Wand gehen.
Was denken Sie, wie können wir als Gesellschaft den Wert von Biofleisch besser vermitteln, um eine bewusste und nachhaltige Fleischkultur auch zu fördern?
Ja, zum Beispiel solche Podcasts sind sicher, sicher ganz dienlich. Beziehungsweise es gibt ja eigentlich auch das Ansinnen der öffentlichen Küchen, dass die Biofleisch einsetzen sollten. Also ich glaube, dass man gerade über diese Küchen und letztendlich auch dann über dieses Medium durchaus den Konsum von Bio-Schweine oder Biofleisch forcieren könnte. Nichtsdestotrotz muss ich aber zugeben, zu viel haben wir jetzt ja eh nicht. Wir haben ja Schwierigkeiten, den Markt zu versorgen. Also das kann ruhig etwas langsam gehen, dass wir da nachkommen. Grundsätzlich glaube ich, dass eben über Wissensvermittlung und über Genuss, also über Essen und dann draufkommen, durchaus auch dann erst draufkommen, es ist Bio, dass das viel macht mit Verbraucherinnen und Verbrauchern. Zum Beispiel haben wir in Kärnten einen Kunden, das ist die Firma Mocharitsch, der hat eine Autobahnraststätte, also jetzt das Griffenrast heißt die, das ist, oder auch zum Beispiel in Wien die Luftburg, die ja nur Bioprodukte verkaufen, wo Leute hingehen, jetzt wahrscheinlich nicht nur, weil es Bio ist, sondern weil sie einfach Spaß dran haben, dass sie dorthin gehen und aus Tradition vielleicht auch dorthin gehen und die dort ein Schnitzel essen oder einen Schweinsbraten und dann tatsächlich draufkommen, wie gut das schmeckt, weil es eben doch ganz was anderes ist. Das Fleisch ist langsamer gewachsen, es hat mehr Omega-3-Fettsäuren. Es hat einfach, wenn dann noch irgendwo ein Aufsteller wäre, dass man sieht, wie da die Haltungsbedingungen waren, dann hat das sicher auch einen Effekt letztendlich, der noch mehr anhält, als wie nur etwas zu hören und tatsächlich dann im Geschäft umzusetzen. Das sind immer zwei Paar Schuhe.
Aber wenn der Konsument, die Konsumentin quasi wüsste oder bewusst merken würde, wie anders die Energie von einem Stück Biofleisch ist, als von einem 0815 Fleischstück, sage ich jetzt einmal, das wird wahrscheinlich dann auch dazu beitragen.
Ja, aber letzten Endes glaube ich wirklich, dass der Genuss auch überzeugen muss.
Liebe Frau Reschwöran, vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr spannende Gespräch.
Bitte gerne.
Danke Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, fürs Dabeisein. Die nächste Folge gibt's in einem Monat. Ich freue mich auf ein Wiederhören.
Alle Infos und Links zu unseren Gästen finden Sie in den Shownotes und weitere spannende Infos gibt es jederzeit auf unserer Website biofleischinfo.at. Wir freuen uns über Kommentare und Ihr Abo.
Dieser Podcast wird erstellt mit Unterstützung von Bund, Ländern und der Europäischen Union.